vom wichtigsten Architekten, der wichtigsten Zuglinie und einer der unbekanntesten Brennereien der schottischen Whisky-Welt. In der 19. Folge von der Weefree Dramcast begeben wir uns mal wieder in die Speyside. Diesmal zur Dahljun-Brennerei. Hallo, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A Weefree Dramcast, meinem Story-Driven Whisky Podcast. Ich bin Philipp und heute befinden wir uns wieder im fruchtig-süßen Herzen der schottischen Whisky-Welt in der Speyside. Und dass es heute um die Dahljun-Brennerei geht, ist eigentlich ganz interessant, weil die ganz viele Leute überhaupt nicht auf dem Zettel haben. Ich zum Beispiel auch nicht wirklich. Ich habe mich eigentlich für diese Folge für die Brennerei Nokandu vorbereitet und bin in dieser Vorbereitung über einen ganz, ganz wichtigen Namen der Whisky-Welt gestolpert. Und um den nahe zu bringen, muss ich quasi einen Umweg über die Dahljun-Brennerei machen, weil der Name dort am wichtigsten und vor allem zuerst aufgetaucht ist. Und während ich mich dann eben mit Dahljun beschäftigt habe, habe ich festgestellt, dass die eigentlich auch total spannend ist, aber halt nur nicht so bekannt. Und dass sie nicht so bekannt ist, hat einen bestimmten Grund, aber ist eben auch für mich, für uns ein Grund, uns die einfach zusammen mal ein bisschen näher anzugucken. Und deswegen machen wir in dieser Folge jetzt mal Dahljun und in der nächsten Folge dann die Nokandu-Brennerei. Und in Kombination mit der Folge 11 meiner Eberlauer-Folge habt ihr dann quasi eine sehr schöne, naja, Zentral-Space-Site ist es nicht wirklich, das ist ja eher Dufftown, aber dann habt ihr da so eine schöne nachbarschaftliche Folge, möchte ich es mal nennen, mit Dahljun, Nokandu und mit Eberlauer. Und die kann man dann sehr schön zusammenhören, weil die sich sehr aufeinander beziehen. Und das muss ich auch schon mal vorwegnehmen, ich habe in der Eberlauer-Folge einige Sachen nicht so richtig ganz richtig dargestellt. Die werde ich jetzt dann quasi auch noch korrigieren müssen. Bevor wir jetzt aber zum historischen Teil kommen und zu diesen ganzen Fakten und Berichtigungen, gibt es natürlich wie immer zuerst meine Begleit-Dram-Empfehlung. Und die ist hier eigentlich relativ einfach und unspannend, kann man schon fast sagen. Es gibt nämlich im Prinzip nur eine einzige offizielle und zumindest theoretisch immer erhältliche Abfüllung. So ganz immer kriegt man die nämlich nicht, weil die manchmal vergriffen ist. Und zwar handelt es sich hier um die sogenannte Flora und Fauna Serie von Diageo. Und diese Flora und Fauna Serie, die kennen wir ja auch schon vom Blair Atoll oder Blair Athol. Und so wie der Blair Athol ist auch die Dahljun Brennerei eine Brennerei, deren Whisky hauptsächlich zur Herstellung von Blends verwendet wird. Dahljun für Johnny Walker, und deswegen will man natürlich all den Whisky, der dort produziert wird, in diesen Blend bringen und hat so gut wie überhaupt keine Single Malt Abfüllung für den geplant. Aber es gibt diese Flora und Fauna Abfüllung, wie gesagt, und hier kriegt man sogar einen 16 Jahre alten Single Malt Dahljun, der mit 65 € zugegebenermaßen nicht ganz günstig ist. Aber immerhin kriegt man für diese 65 € ein ordentliches Sherrybrett. Also der lag einige Jahre im Sherryfass, dieser 16-jährige Dahljun. Und hat dabei natürlich diese ganz bekannten Sherry-Noten, ne? Rosinen, Süßkirschen, Zimt, Nelken. Und dann, was von der Dahljun-Brennerei als Brennereicharakter noch so um die Ecke kommt, sind also sehr tropische Früchte. Sowas wie Ananas, Melonen, Litschi. Klar, Äpfel, Birnen, so typisch Speyside. Also sowas ganz, ganz Fruchtekorb-mäßiges noch mit dabei. Und dann hat man natürlich auch wieder durch diese Sherry-Bourbon-Fass-Kombination mit dem Speyside auch noch sowas Schönes, schokoladig-nussiges. Und man merkt ihm auch sein Alter doch schon an und kriegt dann eben auch so ein bisschen durch das Fass ein bisschen Kaffee mit rein, Cappuccino und aber auch so ein bisschen Leder und Rum und ordentlich trockene Eiche. Also ich würde sagen, ist vielleicht nicht unbedingt jetzt ein Whisky für Einsteiger, aber Leute, die sich schon gut ein bisschen in die Whisky-Materie eingetrunken haben, sage ich mal, und die vor allem auch auf Sherry-Whiskys stehen, ist das auf jeden Fall ein Whisky, den man mal probieren kann und sollte. Und wer den nicht unbedingt probieren möchte, weil er vielleicht doch nicht so auf Sherry steht, dem kann ich auch versichern, dass es hier und da, da muss man mal ein bisschen die Augen offen halten, auch unabhängig abgefüllte Daljuns gibt. Die sind gar nicht so schwer zu finden, die kann man eigentlich ganz gut ergoogeln. Da gibt es von den einschlägig bekannten unabhängigen Abfüllern eigentlich immer mal eine Flasche auch zu einem ganz okayen Preis zu kaufen. Und die kann ich auch nur empfehlen, denn wie gesagt, der Daljun ist einer, kommt aus der Space Side und ist da eben auch ein sehr süß-fruchtiger Vertreter. Und ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, wirklich in so eine tropisch-fruchtige Richtung. Gut, damit sind wir ja jetzt bestens vorbereitet für all die spannenden Hintergründe, die es zu dieser relativ unbekannten Daljun-Brennerei so zu erfahren gibt. Zunächst mal die Frage, wo liegt diese Daljun-Brennerei? Ich hatte es ja vorhin schon mal kurz angedeutet. Die ist also sehr schön eingekesselt sozusagen. Einmal auf der einen Seite haben wir den Ben Rins, also diesen großen Berg, der da steht. Und auf der anderen Seite die Spey, also der Fluss, der der sogenannten Spey Side ihren Namen gibt. Und die Daljun-Brennerei, die liegt genau in einem Tal zwischen diesen beiden Landmarks. Und wie gesagt, befindet sich auch in guter Nachbarschaft. Das Dorf, will ich mal sagen, in dem die Daljun-Brennerei liegt, das trägt den Namen Karen. Und im Umkreis von 1-2 Kilometer, wirklich nicht mehr, befinden sich dann bekannte Brennereien, wie zum Beispiel Glen Allachy, wir haben Aberlour, aber wir haben eben auch Ben Rins oder Ben Rinnes, je nachdem, wie man das ausspricht, und Nokandu, über die wir ja nächste Folge noch ein bisschen mehr erfahren werden. Was ich noch ganz interessant fand, die Daljun-Brennerei ist somit eine der am schwersten auszusprechen, denn eigentlich ist es gar nicht so schwer auszusprechen, aber es ist relativ schwierig herauszufinden, wie man den Namen jetzt richtig ausspricht. Es gibt, ich habe da lange mal recherchiert und geguckt, im Prinzip mehrere verschiedene Möglichkeiten, das auszusprechen. Ich habe von Dalunyu, Dalyuan, Dalyuan und sonst was habe ich schon eigentlich fast alles gehört. Wir oder ich nennen es im Podcast jetzt einfach mal Daljun. Und Daljun ist natürlich wie alle anderen wieder ein gälischer Name und bedeutet hier grünes Tal. Und wie ich euch das ja schon erzählt habe, wo das liegt, passt das natürlich perfekt. Ne? Also zwischen dem Fluss Spey und dem Ben Rins liegt dieses grüne Tal. Und nach diesem grünen Tal ist der Daljun dann auch benannt. Und es passt aber auch eben sehr schön zu dieser großen, in Anführungsstrichen, Meta-Beschreibung der Speyside, die ja dafür bekannt ist, dass eben durch den Fluss Spey dort in Schottland so ein grünes, fruchtbares Tal liegt und dort diese fruchtigen, tollen Whiskys herkommen und dieses Bay eben das Land so belebt und fruchtig macht und fruchtbar macht. Insofern finde ich, ist das auch so ein ganz cooler Metaname, der auch die Speyside per se eigentlich ganz gut beschreibt. So, Nachbarschafts- und Namensverhältnisse haben wir geklärt. Jetzt ist natürlich die große Frage, wann wurde die Brennerei denn überhaupt gegründet? Und auch da ist ähnlich wie mit der Aussprache des Namens, ist man sich nicht ganz einig. Also es gibt manche Quellen, die sagen 1851, dann habe ich 1852 gefunden. Und auf malts.com, also dort, wo Diageo seine Malts vorstellt, da steht sogar 1853. Also irgendwo dort in dem Bereich wurde die Brennerei gegründet. Sagen wir einfach mal Anfang der 1850er. Und beim Gründer, da ist man sich allerdings dann einig, das ist bzw. war William McKenzie. Und nicht lange nach der Gründung, also 1860, lustigerweise wieder auf malts.com, findet sich die Zahl 1863. Aber wie dem auch sei, sagen wir auch da wieder Anfang der 1860er, wurde diese Brennerei an den Strathspey Railway angegliedert. Und diese Zuglinie, die kommt euch ja vielleicht bekannt vor, wenn ihr meinen Podcast schon ein bisschen länger verfolgt. Da haben wir nämlich in der Folge 11, als es um die Brennerei Aberlour ging, auch schon von dieser Bahnstrecke, von dieser Zuglinie gesprochen und wie wichtig sie für die Speyside und die Entwicklung des Whiskys, der Whisky-Industrie in der Speyside war. Nur noch mal so ganz kurz und grob als Hintergrund. In den 1860ern wurde dieser Strathspey Railway von Dufftown nach Inverness gebaut, gegründet sozusagen, und in kürzester Zeit sind dann dort extrem viele Whiskybrennereien entstanden, weil es jetzt eben super einfach war, die Rohstoffe, die ich zur Whiskyherstellung brauche, in meine Brennerei zu bekommen mit dem Zug, also viel Kapazität, dort meine Waren zu transportieren und die auch relativ schnell zu transportieren. Und wenn ich den Whisky dann in meiner Brennerei hergestellt habe, dann habe ich den genauso schnell und in genauso großem Maße, Volumen mit dem Zug auch wieder in die Handelszentren, also hier nach Inverness, bekommen. Und Inverness ist natürlich ein super Handelszentrum mit seiner direkten Anbindung an die Nordsee. Konnte ich hier natürlich meinen Whisky sofort in die ganze Welt verschiffen. Und diese Zuglinie, die hat in der Tat für so einen Brennereiboom in der Speyside gesorgt, weil eben, wie gesagt, das die besten Voraussetzungen waren, um dort eine solche Industrie zu betreiben und aufzuziehen. Und deswegen sind dort in kürzester Zeit alleine in den späten 1880ern bis 90ern 23 neue Brennereien gebaut worden. Und viele andere Brennereien, die es dort schon gab, wie zum Beispiel die Dalyun-Brennerei, die wurde erweitert, vergrößert, weil eben jetzt die Herstellung dort vereinfacht wurde und der Vertrieb vereinfacht wurde, die Logistik. Aber so ein Zug vereinfacht natürlich nicht nur die Logistik von Rohstoffen, sondern auch die Logistik der Arbeiter, die dort arbeiten. Das heißt, die Leute, die in der Brennerei dort gearbeitet haben, konnten natürlich auch super mit dem Zug morgens zur Arbeit fahren. Und so kommt es eben auch, dass dort an diesem Strathspey Railway jede Brennerei eine eigene Haltestelle hatte. Zum einen natürlich, um die Rohstoffe direkt vor die Haustür sozusagen zu fahren und auch von der Haustür von der Brennerei direkt abzuholen und weiterzubringen. Aber auch für die Leute, die dort gearbeitet haben, war das natürlich die perfekte Voraussetzung, um so jeden Tag ohne Probleme direkt zur Arbeit fahren zu können. Heute ist diese Zuglinie leider größtenteils stillgelegt. 17 Kilometer sind ungefähr noch übrig, beziehungsweise die sind ehrlicherweise nicht übrig, sondern die hat man jetzt wieder aufgemacht aus touristischen Zwecken. Und dort fährt so eine kleine Dampflok-Bummelbahn, mit der man auch eine Fahrt buchen kann, und dann irgendwie eine Stunde, glaube ich, dauert das ungefähr, kann man da mal ein Stück mit dem alten, in Anführungsstrichen, Strathspey Railway fahren. Das ist quasi so ein bisschen vergleichbar wie mit diesem Harry Potter Zug, der natürlich viel bekannter ist, ne? Dieser Jacobite Train, den man auch buchen kann und der von Fort William nach Malay und wieder zurückfährt. So ähnlich muss man sich das hier auch vorstellen, und da kann man eben ein Stück von diesem alten, ganz, ganz bekannten Strathspey Railway wieder fahren. Aber wie gesagt, die meiste Strecke von dieser alten Zuglinie, die gibt es nicht mehr, und da wurden auch so die Gleise quasi rausgenommen, und das ist heute ein Wanderweg, der sogenannte Speyside Way, und das ist auch deutlich mehr. Der hat 135 Kilometer, also das ist ein amtlicher Wanderweg, da kann man ordentlich wandern, und was da natürlich ziemlich cool ist, also zum einen haben wir natürlich diese ganzen Brennereien, die ja um diese Zuglinie überhaupt erst entstanden sind. Die haben wir hier also direkt an diesem Wanderweg dran. Und zum anderen ist es natürlich ein wunderschöner, malerischer Wanderweg, den man hier immer an der Spey entlang dort durch Schottland gehen kann. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass man diese ehemaligen Bahngefühle, will ich es mal nennen, hat. Also ne, man läuft dann quasi mal durch so eine Unterführung durch und man kommt dann an den Bahnsteigen, die dort zum Teil auch noch okay enthalten sind. Manche sind auch schon ganz schön zerfallen, aber so die Schilder stehen noch da, wie man das so von einem Bahnsteig kennt und von so einer Haltestelle. Und dann kann man dort eigentlich sehr, sehr schön langlaufen und kommt eben unweigerlich an diesen ganzen großen Brennereien wie Craganmore, Craigellachie, Glenlivet, McKellen, Turmintowel und so weiter. Da kommt man dann also da vorbei. Und mit 135 Kilometer, da kann man auch einige Tage wandern und Whisky trinken eigentlich sehr schön miteinander verbinden, wenn man das möchte. Und wenn man bei Dalyun vorbeikommt, da gibt es dann zum Beispiel auch noch so ein altes Schild von der alten Haltestelle, aber man kann leider nicht mehr reingehen, denn die Brennerei ist heute für Besucher geschlossen. Die haben auch kein Visitor Center, also auch das zahlt wieder auf diese, wir produzieren hier nur für unseren Johnny Walker Blend Darauf zahlt das eigentlich wieder ein. Also da gibt es nicht viel zu sehen. Da wird hauptsächlich gearbeitet und nichts weiter. Irgendwo habe ich gelesen und fand das sehr schön. A quietly and hardworking distillery. Also eine still und leise, schwer vor sich hin arbeitende Brennerei, was ich irgendwie sehr charmant formuliert finde. Okay, kommen wir mal wieder zurück zur Geschichte unserer Dalyun-Brennerei. Die wurde also Anfang der 1850 gegründet und 10 Jahre später an diese wichtige Zuglinie angebunden. Jetzt sind wir im Jahr 1865 und in diesem Jahr stirbt William Mackenzie, also der Gründer. Und seine Frau erbt die Brennerei. Und jetzt taucht jemand auf, den wir auch aus der Aberlauer-Folge schon kennen, nämlich ein gewisser James Fleming. Und James Fleming, ihr erinnert euch, das war der, wo man auch nicht genau wusste, was der jetzt genau war, weil der hier mal Trader und da mal Bankier genannt wurde. Das war also jemand, der mit dem Getreidehandel sehr reich geworden ist. Kann man sich, wie damals schon erklärt, natürlich sehr gut vorstellen, dass man in der Space Side zu dieser Zeit, in der alles nur um Whisky ging und Zug, mit Getreidehandel sehr gut Geld verdienen konnte. Und der ist hier nun eingestiegen, auch das hatte ich damals schon kurz erzählt, und hat die Geschicke der Dalyun-Brennerei übernommen, um dann hier ein bisschen zu üben. Und auch das haben wir damals gesagt, der ist dann ja auch irgendwann ausgestiegen, weil er bei der Dalyun-Brennerei genug gelernt hat und wollte seine eigene Brennerei gründen oder seine eigene Brennerei haben und hat dann in der Nachbarschaft die Aberlauer Brennerei wieder neu aufgebaut, weil die ja vorher abgebrannt war. Jetzt ist also im Moment James Fleming Inhaber der Dalyun-Brennerei und 14 Jahre später, wahrscheinlich weil er dann alt genug war, steigt der Sohn des damaligen Gründers William Mackenzie, der Sohn heißt Thomas Mackenzie, in das Business mit ein und gründet zusammen mit James Fleming die Firma Mackenzie und Company. Und weil der Boom in der Space Side immer mehr voranschreitet und, ne, wie ich gesagt habe, immer mehr Brennereien entstehen und das Geschäft läuft richtig gut, entscheidet man sich auch bei Dalyun Anfang der 1880er, die Brennerei zu vergrößern. Das Geschäft läuft super, wir müssen mehr produzieren, weil wir mehr verkaufen können. Also entscheidet man sich, die Brennerei über die nächsten 5 Jahre nicht nur zu renovieren, sondern auch deutlich zu vergrößern. Und wenn man so eine Brennerei vergrößern will und das bürokratisch korrekt machen möchte, dann braucht man natürlich einen Landvermesser. Und der bekannte Landvermesser in dieser Zeit, in dieser Region, war ein gewisser Charles Doig. Und da sind wir jetzt bei dem, was ich vorhin schon angedeutet habe, wo ich einen ziemlich großen Fauxpas bei meiner damaligen Aberlauer-Folge begangen habe. Auch da habe ich mal kurz den Namen Charles Doig fallen lassen, sozusagen. Der Erfinder des Doig Ventilators, und habe damals in meiner Dummheit gedacht, das ist ein Ventilator und der hat irgendwie einen Ventilator erfunden und ist deswegen der derbste Typ und fand das so ein bisschen lächerlich. Aber eigentlich war ich derjenige, der sich lächerlich gemacht hat, weil der Doig Ventilator natürlich nichts mit einem handelsüblichen, heute bekannten Ventilator zu tun hat. Was es genau ist, werden wir gleich noch klären. Ich habe also einiges zu erklären und nachzuholen in der Hinsicht und deswegen gucken wir uns doch jetzt mal das Leben, Werk und das Vermächtnis von Charles Doig etwas genauer an. Geboren wurde er im Jahr 1855 und war schon als Kind extrem mathematisch und technisch begabt. Er hat schon in der Schule diverse Preise im Bereich der Arithmetik gewonnen. Das Wort musste ich zum Beispiel erst googeln, was genau das jetzt ist. Dass es was mit Mathe zu tun hat, wusste ich noch, aber was genau Arithmetik ist, musste ich selber auch erst googeln. Der kleine Charles Doig kannte sich da offensichtlich schon besser aus als ich jetzt. Und weil er so intelligent und begabt war, hat er das sogenannte General Scholarship bekommen und durfte für ein Kind seiner Zeit extrem lange in die Schule gehen und lernen, nämlich bis er ganze 15 Jahre alt war. Und als er dann diese längere Ausbildung abgeschlossen hat, mit 15, wurde er sofort bei einem ortsansässigen Architekten angestellt. Mit 15 Jahren. 1882, also mit 27 Jahren, ist er dann mit seiner Frau und seinen drei Kindern nach Elgin gezogen. Und Elgin, da gehen natürlich bei uns Whisky-Leuten direkt alle Alarmglocken an. Da sind wir dem Whisky-Epizentrum schon sehr nahe. Und dort in Elgin hat er dann bei einer Landvermesserfirma angefangen. Auch dort hat man die Auffassungsgabe und Intelligenz von Charles Deutz sehr, sehr schnell bemerkt und ihn schon nach wenigen Jahren zum Partner der Firma gemacht. Natürlich auch mit einem unglaublich cleveren Geschäftsgedanken dieser Firma, denn wir sind mitten in den 1880ern, das heißt Whiskyboom in der Speyside. Viele Brennereien erweitern sich, werden größer, ich habe es vorhin gerade erzählt, und das ist natürlich Goldgräberstimmung für alle Landvermesser, denn wenn du eine Brennerei erweitern willst, wenn all das dort passiert, es wird neue Brennereien gebaut und die es gibt, werden vergrößert, alle diese Brennereien brauchen Landvermesser und da ist es natürlich perfekt, wenn man jemanden genau dafür in seiner Firma angestellt hat, der nur das macht, weil man damit dann einfach sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Und das war die Aufgabe von Charles Doig. Und so kommt es, dass das Mathematik und Zahlen und Architektur und technische Genie Charles Doig am 3.5.1889 auf dem Hof der Dalyun-Brennerei steht und eine revolutionäre Idee hat, nämlich den Doig-Ventilator. Und jetzt kommen wir dazu, dass der Ventilator nichts mit einem Ventilator zu tun hat, sondern Ventilator ist natürlich Englisch für Belüftung. Und wo in der Brennerei geht es um Belüftung? Natürlich im Kiln, dort, wo die Gerste getrocknet werden soll, nachdem sie gemälzt wurde. Also in diesem Kiln hat man ja mit Torf Rauch erzeugt und hat dann das Getreide, was man hatte, also in einem anderen Raum, über diesem Torfrauch Schwelbrand, will ich es mal nennen, hat man das Getreide ausgelegt und durch den Rauch wurde das dann getrocknet. Und das hat aber dazu geführt, dass das Getreide extrem rauchig wurde und dadurch auch der Whisky, den ich danach erzeugt habe. Und das war für den Abverkauf des Whiskys eher hinderlich, weil das, wie heute ja auch, nicht unbedingt von jedem gerne gemocht wird, sozusagen. Und Charles Doig steht jetzt quasi auf dem Hof von der Dalyun-Brennerei und soll da irgendwas vermessen und guckt sich das so an und denkt sich, irgendwie muss das doch auch effizienter und besser gehen mit diesem Kiln und erfindet deswegen den Doig-Ventilator oder die Doig-Pagode oder das Pagodendach, das man heute bei Whisky-Brennereien kennt. Er erfindet nämlich eine andere Dachform, will ich es mal nennen, die oben auf den Kiln aufgesetzt wird und die dafür sorgt, dass der Wind, die Belüftung, deswegen Ventilator, in dem Kiln, in allem, was da unten drunter ist, ihr kennt das vielleicht aus dem Kaminbau, auch da ist es ja wichtig, dass die Belüftung im Kamin so und so funktioniert, dass der Rauch gut abtransportiert wird und so weiter. Und genau so funktioniert es hier auch. Und Charles Doig hat hier also eine extrem effiziente Art und Weise entwickelt, wie man den Rauch so gut wie möglich und so schnell wie möglich durch das Getreide durchkriegt und das Getreide damit schnell und effizient trocknen kann. Und nicht nur das, er hat es nicht nur effizienter gemacht sozusagen, sondern er hat es auch geschafft, das sozusagen fein justieren zu können, wie viel Rauch von dem Torfschwelbrand, das unter dem Getreide ist, wirklich auch durch die Gerste durchgeht. Also wie lange die Gerste, die da oben liegt, wirklich mit dem Rauch in Berührung kommt und hat damit auch dafür gesorgt, dass der Whisky dort nicht mehr so rauchig wurde, weil durch seinen Doig-Ventilator, durch dieses Pagodendach da oben drauf, die Belüftung im Kiln so gut war, dass das Getreide viel schneller trocken geworden ist und eben nicht so lange mehr in diesem Rauch sein musste. Und das finde ich super spannend, weil ja heute die Speyside dafür bekannt ist, dass sie eben in Anführungsstrichen keinen rauchigen Whisky mehr herstellt. Natürlich macht die eine oder andere Brennerei hier und da mal Sonderabfüllungen oder Experimentalabfüllungen mit rauchigem Malz, aber im Großen und Ganzen ist die Speyside eher dafür bekannt, nicht rauchigen, süßen, fruchtigen Whisky herzustellen und das hat hier quasi seine Anfänge genommen. Dieser pagodenähnliche Bau, also dieses Dach über dem Kiln, hat von heute auf morgen die komplette Whisky-Welt revolutioniert und jede Brennerei wollte so eine Belüftungsanlage haben, weil sie eben super effizient war und man mit diesem Dach auch den Geschmack seines Whiskys beeinflussen konnte, weil man eben beeinflussen konnte, wie lange das Getreide in diesem Rauch liegt, beziehungsweise es dort liegen muss, um trocken zu werden, und man hier sein Aroma, seinen Brennereicharakter so fein justieren konnte, wie man sich das vorgestellt hat, wie man das wollte. Und auch hier habe ich nochmal ein sehr schönes Zitat gefunden, was ich euch nicht vorenthalten möchte und was ich so ein bisschen paraphrasiere. Dieser Doig Ventilator, dieser Pagodenbau über dem Kiln, wurde gewissermaßen ein Markenzeichen für die Brennereien in Schottland, weil alle Brennereien, die was auf sich hielten, genau so ein modernes Doig Ventilator Pagodendach haben wollten. Zum einen war das super funktional und effizient, zum anderen sah es ziemlich gut aus und manche wollten es auch einfach nur haben, weil es ihre Freunde, die Nachbarbrennereien oder die großen Rivalen, die Brennereirivalen, vielleicht auch in der Nachbarschaft, man kennt das ja, meistens sind die Rivalen direkt in der Nachbarschaft, weil die das hatten, also musste meine Brennerei das auch haben. Doig hat also mit diesem Pagodendach von heute auf morgen über Nacht die komplette schottische Whiskywelt revolutioniert und sich eigentlich auch sofort damit selbstständig machen können, weil er nicht mehr darum sich Sorgen machen musste, dass er keine Arbeit mehr kriegt. Jeder wollte das Ding haben und er ist als Selbstständiger sozusagen dann durch ganz Schottland gereist und hat überall sein Pagodendach für diese Brennerei sozusagen zurecht designt und dort eingebaut. Und irgendwann ist er sogar dazu übergegangen, nicht mehr nur das Pagodendach neu zu designen und neu zu denken. Er war ja ein Genie in sämtlicher technischer und designiger und architektonischer Hinsicht, sondern hat dann auch angefangen, ganze Brennereien inklusive Brennblasen und allem denkbaren Zubehör zu gestalten, zu designen. So ja auch, wie ich das schon damals bei Eberlauer erzählt habe, da war ja die komplette Brennerei nach seinen Plänen, zumindest nachdem sie dann nochmal abgebrannt ist, wurde sie ja wieder aufgebaut nach den kompletten Plänen von Charles Doig, der hier eben nicht nur das Pagodendach designt hatte, sondern die komplette Brennerei von A bis Z. Offizielle Zahl, also die man eigentlich überall findet, wenn es um Charles Doig und die Beteiligung an Brennereien geht, ganze 56, darunter wie gesagt Eberlauer, Artbeek, Laphroaig, Talisker und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das sind die Brennereien, von denen man es ganz genau weiß, wenn man im Kopf hat, dass er eben nicht nur das Pagodendach gebaut hat, sondern ganz viele andere Apparaturen und dass viele Brennereien heute stillgelegt sind, die nicht mehr existieren und es einfach keine Belege mehr gibt, schätzen einige Quellen, dass es viel, viel mehr Brennereien sind, an denen Doig beteiligt war, und schätzen eher die Zahl auf 100 und mehr. Ich bin hier online auf eine Liste gestoßen, bei der ich das Gefühl habe, dass selbst 100 noch deutlich untertrieben ist. Ich packe euch den Link zu dieser Liste an Nachweisen, wo Doig wohl überall involviert gewesen war. Den Link packe ich euch mal mit in die Beschreibung der Folge. Da könnt ihr selber mal gucken und durchscrollen, was er da wohl überall so alles gemacht, erfunden und gebaut hat. Und dieses Pagodendach ist eigentlich auch, ich hatte es vorhin schon mal kurz, stand es hier in so einem Zitat, zu so einer Trademark, zu so einem Mustermerkmal der schottischen Brennereien geworden ist. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant und lustig, dass das heute technisch überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Zum einen wird bei den meisten Brennereien überhaupt gar nicht mehr dort in der Brennerei selbst das Getreide gemälzt. Das heißt, die bräuchten das gar nicht mehr. Und es funktioniert technisch heute ja auch komplett anders als damals. Aber trotzdem werden in Brennereien, die neu gebaut werden und die in den letzten Jahren neu gebaut wurden, als Beispiel sei nur mal genannt Adenauer, die vielleicht 5-6 Jahre alt ist, Thorarvik, die auch 4-5-6 Jahre alt ist. Und hier wurden beim Neubau dieser Brennereien diese Pagodendächer, dieser Look quasi eingebaut, obwohl es hier nur noch um so eine Art Designentscheidung geht, weil eben der Tourist oder wer auch immer es gewohnt ist, dass eine Brennerei so aussieht und so eine Dachkonstruktion, so ein Aussehen eben zu einer schottischen Brennerei gehört. Auch wenn es technisch gesehen überhaupt gar keinen Grund mehr gibt, dass das Dach so aussieht. Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und was auch sehr spannend ist und was ich hier nicht ganz unter den Tisch fallen lassen möchte und darf, ist, dass das im eigentlichen Sinne, es wird immer Doig-Pagode genannt, aber eigentlich ist es keine Pagode, sondern es ist eher eine Kuppel, eine Doig-Cupola. Es wird Pagode genannt, weil es eben diesen chinesischen, asiatischen Pagodenbauen, die man da von den Tempeln kennt, relativ ähnlich sieht und deswegen wird es immer so genannt. Aber technisch gesehen, architektonisch gesehen, ist es keine Pagode, sondern es ist eine Kuppel. Das heißt, wann immer ihr mal in einem Gespräch oder bei einem Tasting jemand das Wort Pagode in dem Zusammenhang hören sagt, sagen hört, sofort dazwischen gehen, berichtigen und verbessern. Es ist technisch gesehen keine Pagode, sondern eine Kuppel. Der Vortragende, wenn es in einem Tasting ist, wird es euch auf jeden Fall sehr danken. Also ihr seht, der Dalyun-Brennerei kommt hier historisch gesehen ein sehr, sehr wichtiger Beitrag zu, denn sie war die erste Brennerei, die eine solche Doig-Pagode verbaut bekommen hat. Die erste Brennerei, die mit dieser Technik, mit dieser neuen Technik ausgestattet wurde. Und damit war der Plan von Mackenzie und Company, den sie gefasst haben, 1884, die Brennerei zu renovieren und zu erweitern, total aufgegangen, denn sie hatten jetzt nicht nur die größte Brennerei, sondern eben auch die modernste Brennerei Schottlands. Wie gesagt, irgendwann ist dann James Fleming von Dalyun abgesprungen, sag ich mal, und hat in Aberlour seine eigene Brennerei eröffnet und Thomas Mackenzie hat die Dalyun-Brennerei alleine weitergeführt. Aber als größte und modernste Brennerei ist hier das Geschäft sehr, sehr gut gelaufen, was dazu geführt hat, dass er 1898 mit Talisker fusioniert hat, weil er die Brennerei auch schon immer super fand. Also hier habt ihr direkt auch schon wieder einen Link zur vorhergehenden Folge. Und ihr merkt vor allem auch, dass der Thomas Mackenzie auch einen ziemlich guten Geschmack hat, denn Talisker ist einfach auch eine richtig derbe gute Brennerei. 1907 hat er dann das schon bestehende Schienennetz um die Brennerei herum noch erweitert, und zwar zu Warehouses in Aberdeen, also extra Warehouses nur für ihn, für Dalyun, die dort in Aberdeen standen, wo er seinen Whisky gelagert hat, und zur Imperial Distillery, die nicht ganz so weit entfernt war und die er auch extra noch zusätzlich gebaut hat. Und diese Imperial Distillery, die auch sehr schön gewählt ist, weil er mittlerweile wirklich ein ganz schön amtliches Whisky-Imperium sich erarbeitet hat. Die Wortherkunft für die Imperial Distillery, die kommt allerdings von woanders, aber ich glaube sowieso, so nach dem, was ich überflogen habe, muss ich über die Imperial Distillery eigentlich auch nochmal eine Folge machen. Das war schon auch ziemlich eindrucksvoll und spannend, was es da so zu lesen gab. All die Größe und all das Imperium, was sich Thomas Mackenzie erarbeitet hat, haben ihn allerdings nicht vor dem Tod bewahrt, und irgendwann dann 1915 war es soweit, Thomas Mackenzie ist gestorben und es gab leider auch nicht wirklich Nachkommen, die dieses Imperium hätten weiter fortführen können. Und weil das so groß war, dieses Whisky-Imperium, konnte das auch nicht einer alleine kaufen und weiterführen, sondern es gab einen Zusammenschluss der drei größten Blender seiner Zeit und mehr oder weniger auch der drei größten Blender heute. Also zum einen John Devar & Sons, also die, die den Devars Blend herstellen, dann John Walker & Sons, ganz klar Johnny Walker, und James Buchanan & Co., das ist also die Firma, die den Black and White Blend herstellt. Mit 1915 sind wir allerdings auch schon mitten im Ersten Weltkrieg und da war jetzt der Scotch-Genuss das geringste Problem der Welt und der Schotten an sich. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Umsätze extrem eingebrochen sind und der Verkauf von Whisky natürlich so gut wie stagniert ist. Und dann kam noch hinzu, dass es 1917 ein großes Feuer in der Brennerei gab, das die Brennerei eigentlich komplett zerstört hat und mit der Brennerei das erste Pagodendach der Whisky-Geschichte. Wenn ihr also vorhattet, mal zur Dalyun-Brennerei zu fahren, zu gehen, zu wandern und euch das erste Pagodendach der schottischen Whisky-Geschichte anzugucken, dann könnt ihr das nicht mehr machen, weil es eben 1917 in diesem verheerenden Feuer abgebrannt ist. 1920 hat man dann die Brennerei wieder aufgebaut und wieder eröffnet und hat modernste Technik zur Stromerzeugung dort eingebaut, weil es mit der Stromversorgung dort in Schottland eben noch nicht so weit her war. Man hat sich hier also auf Dampfmaschinen und Wasserräder verlassen. Klingt ein bisschen komisch, aber das mit der Stromversorgung, das war dort echt ein riesiges Problem. Erst 1950, das muss man sich mal vorstellen, das ist echt ganz schön spät, erst 1950 wurde die Brennerei an das nationale schottische Stromnetz angeschlossen. Bis dahin haben die also wirklich Strom erzeugt mit Dampfmaschinen und Wasserrädern. Aber als dann so langsam auch in der Speyside die moderne zivilisatorische Technik Einhalt gefunden hat, wurde natürlich die Brennerei wieder renoviert. Ne? Man hat dann von diesen in Anführungsstrichen altertümlichen Techniken umgerüstet, aufgerüstet und so wurde die Brennerei eben nochmal renoviert und nochmal erweitert und hier zum Beispiel auch von 4 auf 6 Brennblasen vergrößert und das ganze Brennhaus wurde umgestellt, nämlich dann auch auf Gasbefeuerung. Außerdem wurde das Melzen umgestellt, also man hat dann nicht mehr den Kiln benutzt, sondern eine sogenannte Saladin Box, also ein Keimkasten. Aber ich glaube, zu diesen technischen Geschichten mache ich nochmal eine zusätzliche Folge. Da wurde ich nämlich auch mal zu dem Begriff, den ich oft verwende, Rauch und Torf, von einem Zuhörer hingewiesen, dass das alles nicht so einfach ist, weil man Rauch in Whiskys nicht nur durch Torf gewinnt, sondern den zum Beispiel auch durch besonders ausgebrannte Fässer erreichen kann. Und ich glaube, ich mache irgendwann nochmal so eine technische Nerd-Folge, in der es dann genau um solche Spezifikationen geht und um solche spezifischen Details. Was ist eine Saladin-Box? Was macht das? Was macht das? Wie wird das torfig? Ich glaube, das könnte ganz spannend werden. Das mache ich irgendwann mal noch gesondert. 1970 war es dann auch endlich soweit. Ich habe vorhin schon gesagt, den Strathspey Railway, den gibt es nicht mehr. Das ist heute ein Wanderweg. Und 1970 war es dann in der Tat soweit. Den Zug hat man nicht mehr gebraucht. Diese so wichtige Hauptschlagader der Speyside, die zu so viel Revolution und Boom dort geführt hat, wurde nicht mehr gebraucht. Und die Puggies, also die kleinen Loks, die dort gefahren sind, die wurden stillgelegt. Und die Rangierlok, also die Puggy Puggy von Dalyun, die steht heute noch in Aviemore. Also das ist eine der beiden Stationen des heute wieder eröffneten Strathspey Railway. Und wenn man sich diese, ich glaube es waren 17 Kilometer, was ich gesagt habe, wenn man sich diese 17 Kilometer Fahrt mit der Dampflok mal gönnen will, da kommt man dann auch an der Rangierlok der Dalyun-Brennerei vorbei, die steht da noch und kann dort besichtigt werden. Heute gehört die Dalyun-Brennerei, wie vorhin schon erwähnt, zur großen Diageo-Gruppe, ist einer der Hauptbestandteile vom Johnny Walker Blend und weil der Johnny Walker Blend mittlerweile einer der wichtigsten, größten, meistverkauften Whiskys der Welt ist, ich habe da mal geguckt, er ist auf Platz 5 der meistverkauften Whiskys der Welt. In den ersten 4 Rängen sind indische Produktionen, indische Brennereien, die für den indischen Markt produzieren. Der ist der größte. Das ist auch nicht wirklich Quality Whisky. Das ist einfach sehr viel Whisky, was dort produziert wird. Und an 5. Stelle kommt dann eben Johnny Walker. Und das fand ich noch ganz interessant. An 6. Stelle dann Jack Daniels und dann kommen wieder Inder. Ja, so. Und um diese Nachfrage zu stillen, hat man dann 2012 eben sogar die Produktion in Dalyun noch um 25% erhöht. Da wird also ordentlich viel hergestellt. Aber so richtig haben wir nicht was davon, was wir besichtigen können, weil, wie gesagt, dort ist kein Besucherzentrum. Die Brennerei können wir nicht besuchen und uns angucken. Ich glaube, es gibt ja dieses Spaceside Festival einmal im Jahr. Da kann man Glück haben und die Brennerei hat mal so einen Tag der offenen Tür. Da kann man mal rein und sich das angucken. Aber es gibt halt kein ganzjährig geöffnetes Besucherzentrum, bei dem man Tastings und Touren und so weiter buchen kann. Wenn ihr also Interesse an einem Dalyun habt, dann bleibt euch eigentlich nichts anderes übrig, als entweder die Abfüllung aus der Flora- und Fauna-Serie euch mal zu Gemüte zu führen, euch die mal zu kaufen oder in den Independent Bottle Markt mal zu gucken und zu gucken, was da so alles zu haben ist. Oder ihr kommt zu einem meiner Whisky-Tastings. Sagt vorher einfach mal Bescheid, wenn ihr Lust habt, einen Dalyun zu probieren, dann gucke ich mal, ob ich da meine Finger rankriege und was Spannendes mitbringen kann. Ansonsten freue ich mich, euch auch in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Denkt dran, beim nächsten Mal geht es um Nokandu. Auch wieder ein Nachbar der Dalyun und Eberlauer Brennerei. Also wir bleiben dort in der Region und auch dort wird es sehr spannend. Schaltet also auch in der nächsten Folge wieder ein. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin sage ich Tschüss, Ciao und Slangeva.